Jim Clifton und Jim Harter. Auf die Führungskraft kommt es an. Die 52 Gallup-Erfolgsgeheimnisse zur Zukunft der Arbeit. Die Arbeitswelt verändert sich in rasantem Tempo. Disruptive Technologien und innovative Startups revolutionieren die Wirtschaft. Und die Top-Talente aus der Generation der Millennials haben komplett andere Erwartungen als die Arbeitgeber vor 20 Jahren. Die einzigen, die auf der Stelle treten, sind aber ausgerechnet jene, auf die es im Wandel ankommt, die Manager, also die Arbeitgeber, Chefs und Führungskräfte. Diese Blinks bringen die wichtigsten der 52 Erkenntnisse aus einer umfassenden Gallup-Studie zur Zukunft der Arbeit auf den Punkt. Sie beschreiben, wie sich Manager verändern müssen, um sich und ihre Unternehmen wirklich für die Zukunft zu wappnen. Blink Nummer 1. Die Top-Talente von heute suchen in ihrer Arbeit nach Sinn und Lebensinhalt. Was glaubst du, welcher Faktor krempelt die Arbeitswelt aktuell am stärksten um? Der Gallup Organization zufolge ist es eine bestimmte Generation, nämlich ausgerechnet die Millennials. Ja, genau. Die klugen Köpfe der Jahrgänge 1980 bis 1996 drücken der Welt seit Jahren ihren Stempel auf. Sie revolutionieren, wie wir kommunizieren, reisen, einkaufen und entspannen. Doch diese massiven Umwälzungen stellen viele Arbeitgeber vor Probleme. Denn die Führungsstile früherer Generationen werden den Anforderungen der modernen Arbeitnehmer nicht gerecht. Warum nicht? Wonach suchen Millennials im Beruf? Kurz gesagt, sie wollen nicht nur des Geldes wegen schuften. Sie suchen Aufgaben, die einen Sinn haben und Arbeitgeber, die das verstehen. Die jungen Erwerbstätigen sehnen sich nach Erfüllung und Lebensinhalt. Sie wollen für Firmen arbeiten, die die Welt zum Positiven verändern. Ihre Eltern, die Nachkriegsgenerationen und Babyboomer, suchten den Sinn im Zusammenhalt ihrer Familien und Gemeinden. Aber die Millennials und die Generation Z suchen den Sinn zusätzlich in der Arbeit. Das bedeutet, wenn du als Arbeitgeberin Top-Talente anziehen und binden möchtest, musst du eine Unternehmenskultur schaffen, die für klare Werte steht, für Veränderung und den Willen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Millennials haben andere, neue Erwartungen an den Arbeitsplatz. Sie lassen sich nicht allein mit einem Kickertisch und guten Kaffeemaschinen locken, die heute zum Standard von Startups gehören. Was Millennials wirklich wollen, sind Aufstiegschancen. Sie lassen sich nicht mit einem kostenlosen Mittagessen abspeisen, sondern wollen etwas bewegen und hoch hinauf auf der Karriereleiter. Und Gallup kam noch zu einem weiteren, vielleicht überraschenden Schluss. Millennials wünschen sich keinen Chef, sondern einen Coach. Sie wollen nicht, dass du sie wie ein altbackener Boss kontrollierst und herumkommandierst. Sie bevorzugen Führungskräfte, die ihre Stärken erkennen und ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Traditionelle Vorgesetzte sind für die jungen Talente aber nicht das einzige rote Tuch. Sie haben auch keine Lust auf das klassische Jahresgespräch. Stattdessen wünschen sie sich regelmäßiges Feedback zu ihrer Arbeit. Was auch Sinn ergibt, wenn man sich überlegt, dass sie es gewohnt sind, permanent und zeitnah über Chats und Tweets zu kommunizieren. Konzentriere dich als Chefin also auf ihr Potenzial und nicht auf ihre Schwächen. Millennials wollen wissen, was sie gut machen und wo sie sich noch weiterentwickeln können. Blink Nummer 2. Erfolgreiche Unternehmen wissen und kommunizieren, was ihr Sinn und Zweck ist. Was ist Sinn und Zweck deines Unternehmens? Warum soll die Welt von ihm Notiz nehmen? Falls du eine Organisation leitest, kannst du diese Frage beantworten. Das gilt aber nicht zwangsläufig für alle in der Firma. Gallup fand heraus, dass nur ein gutes Viertel der Angestellten versteht, was der Sinn und Zweck ihres Unternehmens ist. Diese fehlende Verbindung zwischen Führung und Belegschaft ist ein gewaltiges Problem. Sie offenbart, dass viele Unternehmen keine klare, wertbasierte Kultur haben, die von allen Mitarbeitern geteilt wird. Doch ohne eine solche Unternehmenskultur ist es schwer, eine starke Marke aufzubauen und den Kunden überzeugende Nutzererfahrungen zu bieten. Also wie entwickelst du eine Unternehmenskultur-Marke, um deine Führungskräfte, deine Angestellten und deine Kunden ins Boot zu holen? Die Entscheidung über Kultur und Markenimage erfolgt an der Spitze der Organisation. Die zentrale Frage lautet aber, Wie soll das Geschäft nach außen hin wahrgenommen werden? Und zwar nicht nur von den Kunden, sondern auch von aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern. Welche Vorstellungen und Erwartungen sollen Bewerber mit deiner Organisation verknüpfen? Welches Bild sollen sie im Kopf haben? Stell anschließend sicher, dass diese Erwartungen während ihrer gesamten Zeit in deiner Firma erfüllt werden. Vom Onboarding über die Mitarbeiterentwicklung bis zum Austritt. Sobald du eine klare Kultur und Marke definiert hast, verankere sie fest in deinen Grundsätzen und Richtlinien. Mach eine gründliche Prüfung und vergewissere dich, dass sich deine Werte in allen wichtigen Prozessen widerspiegeln. Vom Personalwesen über zentrale Prozesse bis zu den Hierarchien. Und wann immer du etwas an der Kultur deiner Organisation verändern willst, nutze den Einfluss deiner Manager und Führungskräfte. Sie sind auf allen Ebenen ausschlaggebend dafür, dass die kulturellen Veränderungen greifen. Denn sie schlagen die Brücke zwischen der Unternehmensführung, die die kulturellen Veränderungen anstößt, und den Mitarbeitern, die die Veränderungen in ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Hier kommen erneut die im ersten Blick erwähnten Mitarbeiterbedürfnisse ins Spiel. Ermutige deine Manager bei der Implementierung der neuen Ideen, weniger wie klassische Chefs aufzutreten, sondern mehr wie wertschätzende Coaches. Mit konstruktiven Coaching-Ansätzen werden deine Führungskräfte ihre Teams inspirieren, die neue Kultur aus eigenem Antrieb umzusetzen. Blink Nummer 3. Voreingenommenheiten trüben die Entscheidungsfähigkeit bei der Rekrutierung. Die meisten Chefs wissen, wie wichtig es ist, neue und talentierte Mitarbeiter zu rekrutieren. Auch wissen sie, wie die Rekrutierung bestenfalls verläuft. Die Bewerberin ist wie für ihren Job gemacht. Sie integriert sich leicht, lernt schnell und entwickelt sich zu einer wertvollen Botschafterin für die Firma. Soweit die Idealvorstellung. Die meisten Manager wollen die richtigen Bewerber einstellen. Das heißt aber nicht, dass ihnen das immer gelingt. Woran scheitern sie? Daran, dass sie auch nur Menschen sind. Auch Manager neigen zu Voreingenommenheiten, die ihr Urteilsvermögen trüben. Welche Voreingenommenheiten sind das? Wie trüben sie das Einstellungsverfahren und wie kannst du sie überwinden? Der erste Typ sind sogenannte Blend-Effekte. Sie treten auf, wenn sich die Personalerin vom Auftreten und der physischen Erscheinung eines Kandidaten blenden lässt, ihn also für etwas hält, was er nicht ist. Wer bereits im Personalwesen tätig war, weiß, dass sich die ersten Eindrücke von einem Bewerber längst nicht immer mit seiner tatsächlichen Eignung decken. Die zweite Art umfasst die Verallgemeinerung guter Erfahrungen. Hier leitet der Personaler aus vergangenen Erfahrungen falsche Erwartungen an die Zukunft ab. Stell dir vor, du rekrutierst eine Bewerberin von einer bestimmten Firma. Die neue erweist sich als absoluter Glücksgriff, sodass du unbewusst annimmst, alle anderen Bewerber aus jener Firma seien genauso talentiert. Der dritte Typ ist der sogenannte Bestätigungsfehler. In diesem Fall macht sich die Personalerin früh ein bestimmtes Bild von einem Bewerber und sucht in der Folge ausschließlich nach Eindrücken, die dieses Bild bestätigen. Sprich, wenn du glaubst, jemand sei der richtige Kandidat für deine Stelle, weil er von einer bestimmten Uni oder Firma kommt, dann wirst du immer mehr vermeintliche Beweise finden, dass er der Top-Kandidat ist. Deine Wahrnehmung ist nicht objektiv und du ignorierst Fakten, die deine Meinung widerlegen. Bei vielen Führungskräften kommt außerdem ein vierter Faktor ins Spiel. Ein Übermaß an Selbstgewissheit. Wer glaubt, besonders gute Personalentscheidungen zu treffen, verlässt sich unter Umständen zu sehr auf sein Bauchgefühl. Dann übersieht er selbst offensichtliche Hinweise dafür, dass eine Bewerberin nicht für eine Stelle geeignet ist. Und eines der häufigsten Probleme in so gut wie allen Einstellungsverfahren ist die Begünstigung von Ähnlichkeit. Der Personaler glaubt, Ähnlichkeiten zwischen sich und dem Bewerber zu erkennen und entwickelt Gefühle der Sympathie. Doch das bedeutet häufig, dass andere Kandidaten wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Eigenschaften diskriminiert werden. Alle diese Voreingenommenheiten haben letztlich denselben Nachteil. Sie begrenzen den Kreis der Talente, die deine Organisation bereichern könnten. Blink Nummer 4. Gute Rekrutierungspolitik beinhaltet mehrere Auswahlrunden, in denen auch Arbeitsweisen und Einstellungen überprüft werden können. Du findest die richtigen Bewerber also nicht, indem du auf dein Bauchgefühl vertraust oder dich von Vorurteilen blenden lässt. Verlass dich stattdessen auf Rekrutierungsstrategien, die sich bereits unzählige Male bewährt haben. Das Stichwort hier heißt Analytik. Du brauchst ein Bewerbungsverfahren, das dir hilft, die Fähigkeiten, Eigenschaften und Arbeitsmethoden deiner Kandidaten zu analysieren. Dabei kannst du dich auf die gründliche Vorarbeit unzähliger Experten stützen. Die Gallup Organization hat Daten aus über 100 Jahren Personalforschung und Wirtschaftspsychologie ausgewertet, um dir bei der Suche nach den besten Talenten zu helfen. Hier kommen ein paar der wichtigsten Erkenntnisse. Der erste Schritt ist soweit bekannt und wird gemeinhin in jedem Bewerbungsprozess erfüllt. Versuche, so viel wie möglich über den Hintergrund deiner Bewerber herauszufinden. Welche beruflichen Erfolge können sie vorweisen und wo haben sie zuvor gearbeitet? Welche Ausbildung und Erfahrungen bringen sie mit, um die Bedingungen der offenen Stelle zu erfüllen? Im zweiten Schritt untersuchst du das Potenzial deiner Bewerber in Bezug auf folgende 5 Merkmale: Motivation, Arbeitsweise, Initiative, Zusammenarbeit und Mitdenken. Hier geht es also vor allem um die Persönlichkeit einer Kandidatin. Wirkt sie leidenschaftlich und erfolgshungrig? Arbeitet sie organisiert, überlegt und effizient? Hat sie die Fähigkeit, eigene Ideen zu entwickeln, neue Projekte anzuregen und andere zu begeistern? Kann sie neue Informationen schnell verarbeiten und auf neue Probleme anwenden? Im dritten Schritt lernst du jeden deiner Bewerber in mehreren Vorstellungsgesprächen kennen. Das hat einen einfachen Grund. Wird mit einer Kandidatin nur einmal von einer einzigen Personalerin gesprochen, besteht die Gefahr, dass die Entscheidung durch Voreingenommenheit beeinflusst wird. Bei mehreren Terminen können sich mehrere Personaler ein Bild machen und sich anschließend über ihre Eindrücke austauschen. Das führt zu einer demokratischen und sorgfältigen Entscheidung, die Diskriminierung vorbeugt. Der vierte und letzte Tipp ist, für eine erfolgreiche Neueinstellung neben Lebensläufen und Bewerbungsgesprächen auch praktisches Arbeiten mit in die Bewertung einfließen zu lassen. Oft erkennst du erst dann, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, wenn du einen neuen Mitarbeiter bei der Arbeit sehen kannst. Darum lohnt es sich, echte und betriebsrelevante Aufgaben in den Rekrutierungsprozess zu integrieren. So könntest du Kandidaten im Rahmen eines Praktikums oder Projektauftrags beobachten. Dann findest du mit Hilfe des Feedbacks der Vorgesetzten und Teamkollegen heraus, ob ein Bewerber für eine Festanstellung in Frage kommt. Blink Nummer 5. Der Coaching-Ansatz hilft dir, die richtigen Gespräche zur richtigen Zeit zu führen. Kommunikation ist alles. Das wissen wir aus unseren privaten Beziehungen. Aber in der Beziehung zwischen Managern und Teams hapert es oft genau hier, am Austausch. Gallups Nachforschungen zufolge glaubt ein Drittel aller Angestellten, ihre Vorgesetzten wüssten nicht, an welchen Projekten sie gegenwärtig arbeiten. Und fast die Hälfte gab an, nur ein paar Mal im Jahr Feedback von ihren Chefs zu bekommen. Das ist bedauerlich, denn Studien zeigen, dass sich die Leistung von Angestellten deutlich steigert, wenn sie regelmäßig Feedback erhalten. Wie du das besser machst? Durch sogenannte Coaching-Gespräche. Der erste Typ von Coaching-Gesprächen fällt in die Kategorie der Role Orientation und betrifft die Position und Aufgabe eines Mitarbeiters. Ein typisches Beispiel wäre das erste Gespräch mit einer Angestellten, die gerade eine neue Rolle übernommen hat. Der Austausch hat 2 wesentliche Vorteile. Erstens verschaffst du dir einen Eindruck von ihren persönlichen Eigenschaften, Stärken und Zielen. Zweitens kannst du ihr kommunizieren, welche konkreten Erwartungen mit ihrer neuen Aufgabe verknüpft sind. Der zweite Typ ist das sogenannte Quick Connect-Gespräch. Hier ist der Name Programm. Gemeint sind kurze Gespräche zwischen 1 und 10 Minuten, die du und der betreffende Mitarbeiter auf dem Flur, am Telefon oder per E-Mail führt. Ein Quick-Connect-Gespräch dient dazu, sich mal wieder kurz zu schließen und nach dem Befinden zu erkundigen, Probleme anzusprechen oder Lob und Anerkennung auszudrücken. Man könnte auch sagen, du horchst kurz mal rein. Und das verringert das Risiko, dass sich deine Mitarbeiter ignoriert fühlen. Gallups Forschungen zeigen, dass Mitarbeiter es verabscheuen, sich missachtet zu fühlen. Die meisten von ihnen hätten sogar lieber ein negatives Gespräch mit einem Vorgesetzten als gar keines. Am besten versuchst du, mit jedem deiner Mitarbeiter einmal pro Woche ein Quick-Connect-Gespräch zu führen. Und nun kommen wir zur anspruchsvollsten und wichtigsten Form des Coaching-Gesprächs, dem Developmental Coaching. Ein solches Gespräch dauert zwar nur etwa 30 Minuten, kann aber den gesamten weiteren Verlauf einer Karriere prägen. Es basiert auf deinen detaillierten, projektbezogenen Beobachtungen und gibt dir die Chance, Rat und Unterstützung anzubieten. Nutze es, um deinen Angestellten weitere Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewege aufzuzeigen. Blink Nummer 6. Sexuelle Übergriffe und Belästigung haben in deiner Organisation nichts zu suchen. Die internationale MeToo-Bewegung hat weltweit Bewusstsein für das Problem sexueller Übergriffe gegen Frauen geschaffen. Und trotzdem geht der Kampf für Gleichberechtigung weiter. Besonders in der Arbeitswelt hat sich noch immer viel zu wenig getan. Gallup zufolge sind 40% der US-Amerikanerinnen bereits mindestens einmal sexuell am Arbeitsplatz belästigt worden. Und gut 70% aller US-Amerikaner glauben, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach wie vor ein akutes Problem ist. Die Forschung liefert hierzu eine weitere wichtige Erkenntnis. Deine Aufgabe als Chefin oder Manager besteht darin, solchen beschämenden Fällen mit einer rigorosen Null-Toleranz-Politik zu begegnen. Sätze wie »So sind Männer eben« oder »Stellen Sie sich nicht so an« haben keinen Platz im Vokabular einer Führungskraft. Belästigung hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen, egal ob in formellen oder informellen Kontexten. Wie sollte eine solche Nulltoleranz im Berufsalltag aussehen? Stell dir vor, ein Manager scherzt mit anderen männlichen Mitarbeitern, als einer der Angestellten einen frauenverachtenden Kommentar ablässt. Dann muss der Manager den Mitarbeiter in die Schranken weisen, statt gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die Situation kommentarlos auszusitzen. Es mag einem nicht immer sofort bewusst sein, aber genau das sind die Momente, die die Kultur eines Unternehmens ausmachen. Zum entschiedenen Kampf gegen sexuelle Belästigung gehört auch, dass du bestimmte Prozesse und Instanzen schaffst. Dein Unternehmen braucht zum Beispiel ein anonymes Beschwerdesystem, über das die Mitarbeiter das Management vertrauensvoll über Probleme informieren können. Schaffe zusätzlich zur Einrichtung dieses Systems klare Richtlinien zum Umgang mit eingehenden Beschwerden. Wie wollt ihr Übergriffe behandeln, die möglicherweise wirklich unbeabsichtigt erfolgten? Bieten diese Fälle sogar Gelegenheit, das Team zu sensibilisieren und zu schulen? Wo verläuft die Linie zu der Art von Belästigung, die zur sofortigen Entlassung führt? Egal, welche Richtlinien und Prozesse du zum Umgang mit sexueller Belästigung einführst, wichtig ist, dass du dich des Themas annimmst. Fatal wäre es nämlich, gar nichts zu tun. Das Beispiel der Film- und Medienbranche hat gezeigt, was dann passiert. Die Menschen schweigen und schauen weg, während die Täter ungeschoren davonkommen. Wenn die Fälle dann ans Licht kommen, stellt sich heraus, dass nahezu alle davon wussten und trotzdem nichts taten. Und das macht die Passiven zu Komplizen einer toxischen Arbeitskultur. Blink Nummer 7. Die wachsende Zahl der Gig-Arbeiter krempelt den Arbeitsmarkt auf links. Aus der Asche der Weltwirtschaftskrise 2008 erhob sich ein neuer Zweig des Arbeitsmarkts, die Gig-Economy. Doch sie scheidet die Geister. Die einen preisen sie als flexibel und arbeitnehmerfreundlich, die anderen geißeln sie als schamlose Ausbeutung. Aber wer hat recht? Und was genau ist mit Gig-Economy gemeint? Der Begriff ist eine Anspielung an die Musikbranche, in der sich die Kunstschaffenden als Freiberufler von einem Gig oder Konzert zum nächsten hangeln. Gemeint sind also Freelancer, Selbstständige oder Minijobber, die ohne Festanstellung temporäre Aufträge übernehmen. Dieser Teil des Arbeitsmarkts deckt viele Branchen ab, von selbstständigen Hebammen über Aushilfslehrer, Uber-Fahrer, Kurier- und Lieferdienste bis hin zu freischaffenden Textern, Programmierern und Grafikdesignern. In den USA war 2019 ein Drittel aller Erwerbstätigen in der Gig-Economy tätig. Diese Entwicklung ist neu. Früher arbeiteten die Menschen treu für einen einzigen Arbeitgeber, und zwar häufig ihr ganzes Berufsleben lang. Und der Arbeitgeber zahlte diese Treue zurück. Er vergütete sie mit einem sicheren Einkommen und der Übernahme bestimmter Sozial- und Rentenleistungen. Heute arbeiten immer mehr Menschen für mehrere Auftraggeber und bekommen ihre Jobs über Vermittler wie Online-Plattformen oder Zeitarbeitsfirmen zugeschanzt. Die Gig-Economy ist jedenfalls gekommen, um zu bleiben. Aber ist diese Entwicklung für die Arbeitnehmer positiv oder nicht? Tatsächlich sind die meisten Gig-Arbeiter zufrieden. Einer Studie des McKinsey Global Institute zufolge bevorzugen 70% der Gig-Arbeiter diese neue Branche. Nur 30% geben an, die Wahl nicht freiwillig zu treffen. Allerdings hat die Sache auch Nachteile. Gig-Arbeiter erhalten im Vergleich zu klassischen Angestellten deutlich seltener Feedback- oder Coaching-Gespräche. Sie geben an, häufiger unpünktlich und unangemessen für ihre Leistungen bezahlt zu werden. Und trotzdem finden Gig-Arbeiter öfter, ihr Arbeitsverhältnis passe zu ihrem Lebensstil. Jedoch gibt es auch innerhalb dieser Gruppe Unterschiede. Die Zufriedenheit der Gig-Arbeiter hängt davon ab, welcher Art von Arbeit sie nachgehen. Freelancer und Selbstständige, die ihre Aufträge mehr oder weniger zuverlässig über Online-Plattformen erhalten, sind motivierter und sozial besser integriert. Für Zeit- und Kurzarbeiter in prekären Arbeitsverhältnissen gilt meist das Gegenteil. Die Gig-Economy ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Arbeitswelt stetig weiter verändert. Wie diese Veränderungen langfristig aussehen, lässt sich schwer voraussagen. Aber Fakt ist, dass Führungskräfte und Personaler Wege finden müssen, flexibel auf diese Veränderungen zu reagieren, um qualifizierte Mitarbeiter zu binden und erfolgreich zu bleiben. Es lässt sich also Folgendes festhalten. Die Arbeitgeber, die ihr Unternehmen für die Zukunft rüsten wollen, müssen ihren Mitarbeitern mehr bieten als ein Festgehalt und Kickertische. Top-Talente suchen auch im Beruf nach Sinn und Erfüllung. Die Manager von heute müssen entschieden gegen sexuelle Übergriffe eintreten und sich bei der Rekrutierung von Vorurteilen lösen. Und sie müssen der wachsenden Anzahl von Freiberuflern attraktive und trotzdem faire Arbeitsbedingungen bieten. Was du konkret umsetzen kannst? Schaffe eine gute menschliche Kommunikationskultur. Gallup glaubt, dass bis 2030 nahezu die Hälfte aller US-Jobs automatisiert werden könnten. Die Tätigkeiten, die dann noch bleiben, sind vermutlich die, in denen es auf echte Interaktion und soziale Fähigkeiten ankommt. Mit anderen Worten, je mehr Aufgaben von Robotern übernommen werden, desto höher werden die Erwartungen der Kunden an eine echte zwischenmenschliche Kommunikation. Fang da ja schon heute damit an, deine Mitarbeiter auf exzellenten Kundenservice hinzuschulen. Das waren also die Blinks zu Auf die Führungskraft kommt es an von Jim Clifton und Jim Harter. Wir danken dir fürs Zuhören.